So, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Talks, heute am 11. Juni 2025. Könnte man die Zeit zurückdrehen auf den 1. Januar, dann hätten wir fast die gleichen Börsenkurse, dann hätten wir auch kein Zolldilemma gehabt mit Donald Trump. Niemand wusste, was im April auf uns zukommt. Mittlerweile haben wir die größten Spuren der Verwüstung ja, hinter uns gelassen, wahrscheinlich hinter uns gelassen. Was da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren vielleicht auch noch auf uns zukommt. Dabei wird uns heute ja, ein erfahrener Mann aus der Branche Rede und Antwort stehen. Begrüßen Sie mit mir den lieben Indre Cila. Der ist nicht nur jünger wie ich, sondern sieht auch tatsächlich jünger aus. Und ich schicke einfach vorneweg, Indre, du bist wohl einer der ältesten Finfluencer, die es so am Markt gibt, oder? Also bekannt wurdest du ja ein Stück weit durch deinen Podcast. Erzähl mal ein bisschen von dir.
Ja, Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich,
Ein
hier zu sein beim.
Wunderweg, Augenblick.
Bitte? Ja.
Ich schaue gerade, ob ich den Ton herbekomme. So, jetzt da, müsste es funktionieren.
So, jetzt müsste es gehen, ne?
Genau, super.
Wunderbar. Ja, dann versuchen wir das nochmal. Vielleicht ein drittes Mal auch, aber es klappt beim zweiten Mal. Ich freue mich, hier zu sein bei Money Talk. Und ja, ein paar Worte zu meiner Person. Manche kennen mich auch als einer der zwei Investment-Babus. Das ist ja der Podcast, den du meintest. Und mit diesem Podcast sind wir beide groß geworden. Und man sieht jetzt hier direkt auf dem Bildschirm, auf der linken Seite bin ich dann der junge Mann in einem, ja, Cartoon-Modus. Und auf der rechten Seite der Michael Duarte. Ja, mein Mitgestalter des Investment Babos. Und ja, wir haben das zu unserer Aufgabe damals gemacht. Mit damals meine ich so vor der Corona-Krise, gerade so im Februar 2020, dass wir dann jede Woche über spannende Themen, was mit den Börsen zu tun haben, sprechen. Und jetzt sind es 180 Folgen geworden. Es ist ein breites Publikum geworden. Wir machen das Ganze ungescriptet. Das kommt gut an. Es geht oft in die Länge. Ich glaube auch in diese Länge, was du mit Money Talk machst, so ungefähr eine Stunde, sprechen wir alles, was an den quasi an den Kapitalmärkten relevant ist. Ob das jetzt hier mittlerweile Donald Trump ist oder halt letztes Jahr oder vorletztes Jahr das Thema Inflation und Zinsen, also alles, was die Märkte bewegt. Und genau.
Die Themen gehen uns an der Stelle ja nicht aus. Im laufenden Jahr haben wir viele gehabt. Am Ende schließt sich der Kreis meistens wieder bei einem Namen, den du gerade erwähnt hast, Donald Trump, der uns in Atem gehalten hat. Aber erklär mal nochmal zu der Wortkreation
Ja.
Babo. Die jungen Zuhörer wissen wahrscheinlich, was damit gemeint ist.
Ja, sicher. Das kommt tatsächlich so ein bisschen aus der Ecke, wo ich geboren bin. Also ich bin in Albanien geboren, selber in den USA aufgewachsen. Also es steckt auch ein halber Amerikaner in mir drin und kann ja sicherlich viel zu Donald Trump berichten und die aktuelle Lage in den USA. Und auch in Süditalien oder auch in der Balkanecke, wo ich geboren bin, sagt man Babbo quasi zu dem Vater in der Familie. Aber berühmt geworden ist der Begriff Babbo durch, glaube ich, Haftbefehl dürfte der Name des Rappers sein, als er ein Lied namens Chabus wissen wir, der Babbo ist, ja,
Okay. Und ich sage heute, der Babo weiß Bescheid, deswegen bist du auch bei mir im Studio, weil die Fragen, wie gesagt, die gehen nicht aus und die Themen zweimal nicht. Du bist aber neben dem Podcast, mit dem ihr, glaube ich, mittlerweile über 20.000 Menschen regelmäßig erreicht, in unterschiedlichen Formaten, auch, glaube ich, YouTube oder wo seid ihr überall vertreten, wo kann man euch finden?
Genau, als Podcast ist man üblicherweise auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und es gibt eine ganze Reihe an Formaten beziehungsweise an Plattformen, wo wir unterwegs sind, aber auch auf YouTube. Ich sage immer wieder, auf YouTube sind wir relativ schwach vertreten, weil es ist ja ein Podcast, was ja in die Länge geht und man will uns eher hören als sehen. Aber auch auf YouTube haben wir über 700 Abonnenten. Aber stark sind wir auf Spotify und Apple Podcasts. Genau.
Genau, ich habe auch mal reingehört die letzten Tage, also wirklich immer aktuell. Die Leute müssen da nicht wie bei mir 4 Wochen warten, bis wieder neues Infotainment kommt, sondern einfach auf dem Weg zur Arbeit nicht nur Bayern 1 einschalten oder Radio Fantasy in Augsburg, sondern auch mal beim oder bei den Investment-Babos reinhören. Wir werden uns heute nicht nur über die allgemeine Situation an den Märkten unterhalten und verschiedene Anlageklassen, sondern ich greife auch nochmal das Thema des letzten Money Talks ein Stück weit auf, so dieses Thema Behavior Finance, also den Umgang mit dem Thema Geld durch den Kunden, und habe da heute nochmal eine Grafik mitgebracht, weil wichtig ist, denke ich, und das kannst du sicherlich auch bestätigen aus deiner Haupttätigkeit, über die wir gleich noch sprechen werden, dass es nicht nur um die Geschehnisse auf der Welt gehen sollte und auch nicht gehen darf, sondern primär letztendlich immer im Vordergrund stehen muss, welche Ziele verfolgt denn der Kunde und wo will denn der Kunde mit seinem persönlichen Kapital hin? Und wenn man diese drei Kreise sieht, dann gibt es natürlich immer eine Schnittmenge zwischen ihrem Leben und ihrem Finanzplan, den Geschehnissen auf der Welt und den Auswirkungen auf ihren Depotwert. Und ich habe eingangs letztendlich erwähnt, hätten wir das Webinar einfach zurückgedreht zum 1. Januar oder vom 1. Januar alles ausgeblendet, was bis heute passiert ist, dann wären wir fast mit der Punktlandung wieder da, wo wir heute sind. Viele haben es nicht mitbekommen, trotz dieser ganzen Krisen, die wir jetzt hatten und dieser ganzen Themen. Und die Überschrift, die Sie hier lesen, die stimmt in der Tat. Irgendwas ist immer. Sind wir heute auch in Amerika übrigens wieder knapp unter den letzten All-Time-Highs, Indrid? Wie bewertest du das vergangene, also das erste bald zurückliegende halbe Jahr? Und wie ist so eine Einschätzung mal über die makroökonomischen Gegebenheiten derzeit?
Ja, das sind natürlich beides sehr, sehr, sehr gute Fragen. Und du hast es ja auch perfekt dargestellt. Also wenn man jetzt hier Schlaftabletten genommen hätte, wie das der Costolani sagt oder sagte zumindest, dann hätte man das Ganze jetzt hier verpasst und alles wäre ganz normal. Die Aktienmärkte steigen. Oder wenn man nur einmal im Quartal auf die Aktienmärkte einen Blick geworfen hätte, hätte auch alles einigermaßen normal ausgesehen. Aber dazwischen wissen wir, es ist jede Menge passiert. Und es hat aktuell dieses Jahr überwiegend mit dem guten Mann in den USA, Donald Trump, zu tun und mit politischen Börsen. Also am 2. April hat sich, zumindest hat unsere Sicht auf die Erde oder auf das politische Geschehen ist, auf dem ganzen Planeten völlig verändert. Ja, also das ist der sogenannte Liberation Day gewesen. Und seit diesem Tag hat die USA natürlich jede Menge Zölle für alle möglichen Ländern auf dem Planeten erhoben. Ja, und seitdem heißt es, meint der Trump das ernst? Wird er die Zölle zurücknehmen? Ist das nur ein Verhandlungsinstrument? Und auch heute an diesem Tag, wo wir quasi diesen Podcast und das Webinar heute aufnehmen, gab es dann ein Deal mit China, möglicherweise, wo man sieht, okay, es gibt 10% Zölle auf amerikanische Produkte nach China und 55% Zölle auf chinesische Produkte in die USA. Und damit scheinen die Märkte zufrieden zu sein, denn Trump hatte auch zunächst auch 145% Zölle auf chinesische Waren in die USA quasi erheben wollen. Und das hätte natürlich dramatische Folgen gehabt. Zum einen auch Inflation, die leider die Konsumenten bezahlt hätten. Und der amerikanische Konsument ist aktuell zwar stark, aber man will ja letztendlich nicht übertreiben. Wie stark kann der amerikanische Konsument noch bleiben und wie lange noch? Und die ganzen Zollmaßnahmen hätten das Ganze auch befeuert und hätten noch mehr Inflation ausgelöst. Aber aktuell ist die Lage noch einigermaßen ganz ruhig. Nur an den Börsen war es nicht ruhig. Also wir haben teilweise im April einen S&P 500, der mehr als 15, fast 20% abgegeben hat. Also wir waren kurzfristig im Nasdaq 100 oder im Nasdaq Composite waren wir auch im Korrekturmodus. Das heißt, vom Top to Bottom, das heißt, haben wir einen Maximum Drawdown von 20% plus gehabt. Aber wir haben uns fast vollständig erholt. Und jetzt steht der S&P 500, ich meine, noch 1%, 1,5% vom All-Time-High.
1,5%, genau, ja.
Und so verrückt ist die Welt.
Wir hatten ein ähnliches Szenario, ich grätsch da mal rein. Während Covid, da hat, glaube ich, die Erholungszeit auch knapp 30 Tage irgendwie gedauert, bis man dann wieder dort war, wo man hergekommen ist. Also so ein kurzer Ausrutscher nach unten, wo wir dann feststellen durften, Gott sei Dank, wir sterben nicht alle. Ein paar bleiben noch am Leben. Und war schlimm genug, diese Katastrophe, die da passiert ist. Aber die Märkte haben sehr schnell letztendlich wieder den Weg nach oben gesucht. Und ich habe vor ein paar Tagen einem meiner Kunden gesagt, weil der auch mit Verwunderung festgestellt hatte, wie schnell die Aktien wieder gestiegen sind. Da habe ich dann erwähnt, das liegt vielleicht daran, dass die Summe des Geldes, was im Umlauf ist, ja immer die gleiche ist. Und manchmal liebt das Geld halt amerikanische Aktien und manchmal liebt es halt amerikanische Aktien eben nicht. Korrigier mich aus deiner Sichtweise und Funktionalität als Fondsmanagerin, der du heute ja auch tätig bist.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Märkte, beziehungsweise ja, die Märkte, die die Welt, die Aktienwelt bewegen, sind überwiegend die amerikanischen Märkte. Und wenn man sieht, dass der Großteil der Amerikaner, also es müssen ja um die 54% sein, mehr als die Hälfte, auf irgendeine Art und Weise, sei es direkt über ETFs oder Mutual Funds, also aktiv gemanagte Fonds, oder halt über ihre 401k-Plans, also über Versicherungsmandate, Fondspolicen und so weiter und so fort, in den Aktienmärkten investiert sind. Also es ist auch im Interesse der Amerikaner, dass die Aktienmärkte laufen, denn darauf basiert die Altersvorsorge vieler Amerikaner. Das muss man auch immer wieder vor Augen halten. Und dann haben wir es auch mit sehr attraktiven Unternehmen zu tun. Also wir haben jetzt im vergangenen Quartal gesehen, dass die amerikanischen Unternehmen im Q1, also im ersten Quartal 2025, ein Gewinnwachstum, also auf Ebene des S&P 500, von 13% hatten. Ja, und wenn man das vergleicht mit europäischen Unternehmen, wo jetzt dieses Jahr tatsächlich die Europäer deutlich besser laufen, das hat mit den Ergebnissen der Unternehmen leider nichts zu tun. Das hat mit steigenden Kursen zu tun. Das hat mit Angebot und Nachfrage zu tun. Das hat damit zu tun, dass viele mit der Politik von Donald Trump enttäuscht sind und aus Prinzip amerikanische Unternehmen verkaufen und dafür günstig bewertete europäische Unternehmen, möglicherweise asiatische Unternehmen, chinesische Unternehmen kaufen. Und das bewegt die Kurse. Aber die Ernüchterung kommt dann, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden. Und einmal wieder haben wir gesehen, dass amerikanische Unternehmen von Qualität umgeben sind. Und das hat man einmal wieder in den Zahlen gesehen. Und wenn man die Prognose nach vorne sieht und wenn man mich auch persönlich fragt, glauben die meisten Analysten, Portfolio-Manager, Fondsmanager, dass auch nächstes und übernächstes Jahr 2027 amerikanische Unternehmen tatsächlich gut performen werden. Möglicherweise etwas weniger wie jetzt, aber auf gar keinen Fall in einem negativen. Also wir werden keine Gewinnrezession haben, wie wir das jetzt hier neulich bei vielen europäischen Unternehmen auch gesehen haben.
Wir hatten ja die Diskussion jetzt ich bin jetzt über 20 Jahre selbstständig, die kam in den letzten 20 Jahren immer mal wieder auf, also fast jährlich war es in den Medien zu lesen, wann sind denn mal europäische Aktien, wann laufen die denn besser wie amerikanische? Und außer Frage hat natürlich Amerika das Wachstum an der Börse und das Wachstum im Standard & Poor's oder auch im Nasdaq und dann auch abgeleitet auf den MSCI World, also den globalen Aktienindex mit großem Amerika-Schwerpunkt, den Technologiewerten zu verdanken. Ja. Und wir werden auch heute noch über die Vergangenheit und die Zukunft sprechen. Jetzt hat man wieder mal Amerika totgesagt vor ein paar Wochen. Europa ist auch Amerika davongelaufen. Ich bin da der gleichen Meinung wie du, Indrid, dass es nicht unbedingt an der Qualität europäischer Firmen im Vergleich zu amerikanischer Firmen zu tun hat, sondern einfach, weil das Geld aus Amerika abgeflossen ist und dann logischerweise irgendwo ein Ventil benötigt hat. Und da hat man halt auf der linken und rechten Seite irgendwie europäische Aktien dann auch eingesammelt. Ist auch nicht schlecht. Genau. Genau. Als Beimischung denke ich, viele Kunden fragen öfter mal, wie kommt es denn, dass alle immer darüber reden, dass die deutsche Wirtschaft so schlecht läuft und der DAX jeden Tag neue Rekordstände erreicht? Vielleicht dazu wiederholend auch noch mal ein paar Takte von dir.
Sehr gerne. Also man muss ja grundsätzlich Wirtschaft und Börse fast komplett auseinanderhalten. Natürlich die Börse hat die Funktion, die Zukunft einzupreisen. Also was passiert heute in 6 Monaten, heute in 12 Monaten oder halt in unserem Fall, wenn wir uns Aktien anschauen, wir sind die Cashflows und wie ist das Earnings per Share Wachstum, das Gewinnwachstum eines Unternehmens aus Sicht der nächsten 5 Jahren. Ja, da wir versuchen dies zu tun, haben wir dann quasi schlechte Nachrichten relativ schnell eingepreist und fokussieren uns natürlich auf die positiven Nachrichten. Das heißt, was aktuell in Europa passiert, ist eine gewisse Hoffnung, dass jetzt hier nach 2 Jahren Rezession in Deutschland, möglicherweise auch 3 Jahren, wobei es sieht nicht danach aus, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat und hier einmal wieder Qualität sich zeigen darf. Also wir haben nicht vergessen, wir haben jede Menge qualitative Unternehmen auch in Deutschland. Aber oft spricht man quasi über Deutschland als Ganzes und das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche über einzelne Stocks zu reden, sei es jetzt eine SAP beispielsweise, die wir auch schon sehr, sehr lange im Portfolio haben, oder auch einige französische Unternehmen wie eine MS beispielsweise, die wir auch schon seit über 10 Jahren im Portfolio haben, die auch in diese schwache Phase der europäischen Märkte hervorragend gelaufen sind. Mm-hmm. Und warum? Denn das sind Unternehmen, die global agieren. Und nochmal auf den Punkt zu kommen, es ist wichtig zu verstehen, dass die Börse versucht, die Zukunft einzupreisen, heute schon, und agiert auch deshalb. Beispiel, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, als der Krieg quasi ja angefangen hat, hat man sofort mit Inflation gerechnet. Die Inflation war nicht an dem Tag da, wow, sozusagen. Ja. Man hat mit einer erhöhten Inflation, higher for longer, gerechnet. Die Zinslage dürfte auf diesem Niveau etwas länger bleiben, denn die Energiepreise, die Ölpreise steigen in einem Kriegsszenario. Das hat man auch gelernt in der Uni, das ist ja Lehrbuch. Und genauso ist es auch gekommen. Und deshalb an dem Tag, am 24.02., als ich auch sogar in München an dem Tag war und habe einen Vortrag gehalten, ja, sind die Märkte natürlich auch gefallen an dem Tag. Der Krieg ist heute noch nicht beendet, aber seitdem verzeichnen die Aktienmärkte, sei es jetzt in den USA oder auch hier in Europa, immer wieder neue Höchststände. Warum ist das so? Denn die Lage wurde damals schon längst eingepreist und die Märkte fokussieren sich auf die nächsten 12 bis 36 Monaten. Und das ist auch wichtig als Anleger, wenn man selber Fonds, ETFs oder Aktien kauft, wirklich seine Hausaufgaben über die Zukunft zu machen, nicht das, was gewesen ist. Das ist kein guter Indikator für die Zukunft. Aber leider tendiert man als Anleger dazu, zu schauen, was hat diese Aktie in den letzten 12 Monaten, 3 Jahren, 5 Jahren gemacht. Und sicherlich werden sie das auch in den nächsten 5 Jahren machen.
Bildhaft gesprochen ist das ein schlechter Ratschlag, beim Autofahren nur in den Rückspiegel zu schauen.
Richtig,
ganz klar. Genau. Passiert ab und zu dann einen Unfall.
Sehr, sehr oft sogar, bis das autonome Fahren kommt. Und vielleicht kann man das ja machen. Ja,
ja, ja. Nee, aber ganz, ganz spannend, vielleicht auch nochmal ergänzen an der Stelle. Viele wissen nicht, dass die deutschen Unternehmen, die Top 40 beispielsweise, ja nicht nur oder kaum mehr von Deutschland selber abhängig sind, sondern globale Konzerne sind. Siemens ist nicht mehr davon abhängig, größtenteils einen deutschen Kunden irgendwie zu haben, oder SAP oder wie auch immer, oder die Deutsche Telekom, bald mehr ein amerikanischer Konzern, kann man, glaube ich, feststellen, Absolut. Wie ein deutscher. Und ganz anders schaut es aber im MDAX aus, also wo der deutsche Mittelstand abgebildet ist, da hat man durchaus noch Defizit. Und da merkt man auch letztendlich, dass es schon knirscht und Sand im Getriebe ist in der deutschen Wirtschaft. Und du hast jetzt gerade nochmal die Zukunft angesprochen. Es ist ja immer schwierig, Prognosen abzugeben, aber so die Störfeuer der letzten Wochen und Monate mit der Überschrift Donald Trump, die lichten sich so etwas. Also der ganze Zollkonflikt entspannt sich, und mit der Entspannung des Zollkonfliktes sind all die Sorgen. Wir haben ja vor 2, 3 Wochen noch über Rezession gesprochen und über ein weiteres Abrutschen. Wir sind bei markanten Marktunterstützungen, 200-Tageslinie im Standard & Poor's, ja durchgerauscht, wo schon Schlimmeres befürchtet wurde. Aber es kam dann doch wieder mal anders als gedacht. Und das zeigt dann doch wieder auch den Blick in die Zukunft. Und Zukunft bedeutet, wenn man mal auch auf die Technologieaktien schaut, die historisch, also vor dem Zollkonflikt, schon der Treiber waren, dass die auch gefühlt jetzt und auch in den nächsten Jahren, also zumindest meiner Meinung nach, wieder der Treiber sein werden. Weil wenn du mich heute fragst, ob ich, wem ich mehr vertraue, Apple, Amazon, Microsoft oder meiner befreundeten Sparkasse, dann würde ich sagen, ich lege mein Geld perspektivisch die nächsten 5 Jahre jetzt eher in diese Technologiekonzerne an. Was ist deine Meinung da dazu?
Es gibt zwei bekannte Charts, die jetzt vor ein, zwei Wochen veröffentlicht wurden von B-Scope. Das ist übrigens eine tolle Seite. Die kann man kostenlos abonnieren auf X oder sonst irgendwo. Die haben gezeigt, wie das mit der Internetbewegung gewesen ist, ja. Denn oft sagt man, KI ist das neue Internet. Viele Leute in meinem Alter können das einigermaßen nachvollziehen. Jüngere Leute möglicherweise gar nicht. Denn für sie war Internet immer da, ja. Und die haben gezeigt mit Netscape, das ist natürlich ein Internetbrowser gewesen, wie das so gewesen ist, als Netscape zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, im Jahr 94, meine ich, und wie der Nasdaq in den drei darauf folgenden Jahren sich entwickelt hat. Und das war eine rasante Entwicklung und witzigerweise eine ähnliche Bewegung sehen wir jetzt schon seit November 2022 bis heute sozusagen, seitdem ChatGPT beispielsweise beziehungsweise veröffentlicht worden ist. Nun, man muss ja auch sagen, also Internet gab es ja auch vor dem Jahr 94, sowie auch KI und Artificial Intelligence. Per se, darüber spricht man seit 10, 15 Jahren in der Investmentbranche. Aber ChatGPT ist das Paradebeispiel von, was kann KI, wie kann man das auch in seinem Alltag nutzen und welche Anwendungen kommen jetzt noch künftig, wie jetzt mit Netscape und das Internet. Und aus Sicht der nächsten 5 Jahren, also da gebe ich dir vollkommen recht, also hat sich der Nasdaq von 94 bis natürlich bis zur berühmten Dotcom-Blase, war das eine phänomenale Entwicklung. Also wenn man davon ausgeht oder wenn man das ansatzweise als Indiz nimmt, dann haben wir noch eine rasante Bewegung vor uns in diesem Bereich. Und das wahre Risiko ist nicht dabei zu sein, nicht dabei zu sein sozusagen. Mhm. Ja? Und deshalb, wir sind uns da vollkommen einig, aber trotzdem ist die Frage, was kauft man da? Ist es jetzt eine Nvidia? Ist es jetzt hier eine Salesforce, weil sie dann von dieser ganzen KI-Bewegung profitieren? Natürlich ist die Antwort auf die Frage gar nicht so einfach. Man muss ja auch in diesem Bereich so einen gewissen Basket-Ansatz haben, dass man versucht, die ganze Kette abzubilden. Von Nvidia bis zu einem ChatGPT, natürlich über Microsoft, weil in OpenAI zu investieren ist natürlich direkt so nicht möglich. Und bis hin zu anderen Unternehmen, die von KI profitieren. Aber man hat es ja auch gesehen, der Nasdaq hat sich vollständig erholt, ist ja mittlerweile wieder im Plus seit Jahresanfang, als wäre nichts passiert. Und ich bin der festen Überzeugung, es wird ein volatiler Weg, gar keine Frage. Es werden immer wieder Gewinne mitgenommen, weil es werden auch mächtige Gewinne erzielt. Und wie das so ist, an den Börsen gibt es meiner Meinung nach zwei Risiken, Upside-Risiken und Downside-Risiken. Ich glaube, über Downside-Risiken brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das heißt, wenn meine Anlage -20% macht, ich will keine -30% sehen, ich verabschiede mich. Aber die Upside-Risiken sind meiner Meinung nach noch riskanter. Also wenn man eine gute Aktie kauft und die macht +100%, da werden die meisten gierig und sagen, lieber nehme ich jetzt die Gewinne mit, ohne zu wissen, dass das Geschäftsmodell aus Sicht der nächsten 10 Jahre möglicherweise auch ein Ten-Bagger ist. Also eine Aktie, die sich verzehnfacht. Ja. Und dabei ist man zu früh ausgestiegen, weil man denkt immer nur an diesen Zahlen, entweder -20% oder +100%. Und weniger denkt man darüber, was machen diese Unternehmen, inwiefern sind sie innovativ und was kommt auf uns zu. Und ein wenig Fantasie gehört ja auch dazu. Ja.
Und das denke ich, ist ganz wichtig, dass man soll zwar nicht nach dem Bauchgefühl gehen, aber ich sage immer auch den Kunden, du hast ein iPhone, warum hast du keine Apple-Aktie? Du nutzt jeden Tag Microsoft, warum hast du keine Microsoft-Aktie? Und man braucht diese Aktien und soll die bitte auch nicht einzeln kaufen. Wir machen hier ja keine Empfehlungen auf Einzelaktienbasis, sondern es gibt eben über ETFs, über Fondsstrategien genügend Einstiegsmöglichkeiten, eben den kompletten Korb zu kaufen. Und dann passiert es einem eben auch nicht, wie bei einer Apple, die ja immer noch knapp 20, 30 Dollar unter Höchststand notiert. Sind ja nicht alle Aktien wieder nach oben mitgelaufen, dass man sagt, okay, jetzt bin ich am höchsten Punkt eingestiegen und muss jetzt irgendwie abwarten, ob die Aktie und wann die Aktie wieder ihren letzten All-Time-High irgendwie bekommt. Also unsere Strategie, und ich denke, so seid ihr auch im Fondsmanagement aufgestellt, ist ein breiter Ansatz mit einer breiten Streuung. Wie viele Aktien sind da bei euch ungefähr drin?
Also ich versuche in meinem Aktienfonds, das ist der AMF Family and Brands, wo wir auf familiengeführte Unternehmen und oder starke Marken, es muss nicht beides sein, es kann oft auch beides sein, wie bei LVMH beispielsweise, haben wir zwischen 35 und 45 Aktien. Aktuell sind wir leicht über 40, aber offen gesagt sind einige Kandidaten, die so nah an diesem intrinsischen Wert, weil ich bin auch natürlich ein Value-Investor, aber von Qualität getrieben. Also Preis spielt schon eine Rolle. Ich bin nicht bereit, ihren Preis zu bezahlen. Aber gewisse Kandidaten kommen so an dem Punkt, dass das Wachstum, was sie mit herbringen aus Sicht der nächsten 5 Jahre, ist von dem aktuellen Preis bald nicht mehr gerechtfertigt. Also von daher werden wir dann eher unter 40 wiederkommen aus Sicht der nächsten Monate.
Also wenn Sie sich als Privatanleger antun wollen, 40 Aktien zu beobachten und auch das nötige Kleingeld haben, weil das soll sich logischerweise dann auch lohnen, wenn Sie aufs richtige Pferd gesetzt haben, dann sprechen wir über Streuung und breite Streuung letztendlich, die Ihnen dann auch nach unten eine gewisse Sicherheit gibt, falls es mal wieder einen sogenannten Donald-Trump-Moment geben sollte.
Ja.
Und wenn wir über Preise sprechen, dann bleiben wir zunächst vielleicht mal beim Zins hängen.
Ja.
Es gab ja eine Zeit im letzten Jahr noch knapp, zu Beginn des letzten Jahres, wo Festgelder bis zu 3,5% abgeworfen haben. Diese Zeit scheint in Europa nun endgültig wieder vorbei, Indrit. Wir haben eine Leitzinssenkung jetzt gehabt, wieder der Notenbank. Die schlägt sich zwar auf der Kreditseite immer sehr, sehr langsam durch.
Ja. Ja,
da gibt es genügend Argumente der Banken, warum Kreditzinsen nicht so schnell fallen können. Aber am Festgeld letztendlich, da sehen wir es schon recht deutlich. Ich habe hier auch nochmal eine Grafik mitgebracht. Wenn du heute ein Festgeld machst auf 3 Monate, bei einer bulgarischen Bank beispielsweise, dann zahlt die noch 2,5%.
Ja.
Das perfide daran, wenn du der Bundesrepublik Deutschland auf 10 Jahre Geld leihst, dann kriegst du auf eine Staatsanleihe genauso viel wie bei einem 3-monatigen Festgeld. Also wir haben eine sehr, sehr flache Zinskurve-Tendenz weiter nach unten. Deine Prognose?
Wir haben letzte Woche die 8. Zinssenkung in Folge. Um das so einigermaßen zu verstehen, mit welchem Tempo die Europäische Zentralbank unterwegs ist, das sieht man jetzt hier wunderbar in deiner Darstellung. Die Europäer haben es eilig, also die europäischen Märkten und die europäischen Ländern, zumal die Peripherieländer, die können sich das nicht leisten, sich bei einem erhöhten Zinssatz zu refinanzieren. Das gilt für Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und so weiter und so fort, um dann quasi die Wirtschaft anzukurbeln, dass sie nicht zu sehr abkühlt, muss eine Europäische Zentralbank auch hier entgegenkommen und die Zinsen auch schnell quasi senken. Zumal muss man aber auch sagen, die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist Preisstabilität. Sie hat kein doppelten Mandat wie die USA, die Fed mit dem Arbeitsmarkt und Preisstabilität beziehungsweise Inflation. Das heißt, die Inflation haben wir im Griff. Ja, wir haben auch letzte Woche Daten bekommen für die Inflation im Euroraum. Die ist leicht unter dem Ziel von 2%. Das heißt, Ziel erreicht. Und möglicherweise gibt es erstmal eine Zinspause, aber wir sind aktuell, null auf null. Das heißt, es gibt immer noch reale Renditen von 0,1%, wenn man so will, weil die Zinsen jetzt aktuell bei 2,0% sind, die Leitzinsen der EZB, und die Inflation bei 1,9%. Das heißt, es bleiben noch 10 Basispunkte übrig. Aber ich hoffe, das ist nicht der Anspruch der Anleger, die langfristig denken, jedes Jahr reale Zinsen von 0,1% einzukassieren. Dabei sollte man immer an die Opportunitätskosten denken. Was wäre möglich gewesen mit einer konservativen Aktienanlage oder ein ausgeglichenes quasi Mandat? Und das ist quasi der Preis, den man zahlt, wenn man jetzt hier auf Tagesgelder das Geld liegen lässt. Und das ist natürlich schade. Das ist schade.
Ja, ich mache auch nochmal einen Vergleich, damit es greifbarer wird. Also man muss jetzt nicht, weil wir gerade eingangs viel über Aktien gesprochen haben und den Return auch der amerikanischen Aktienmärkte, man muss jetzt nicht heute, wenn man 100.000 Euro hat, sofort die ganzen 100.000 Euro bei Höchstständen oder wieder Höchstständen in den Markt reinbringen. Aber nur mal zum Verständnis, die 2,5% bei einer 10-jährigen Anleihe sind ja 25% in 10 Jahren. Ja, also aus 10.000 wären 12.500. wäre am 2. April, also vor knapp 2 Monaten, die gleichen 10.000 in den Standard & Poor's 500 investiert hätte, der hätte jetzt in 2 Monaten 25% erwirtschaftet. Ich weiß, das sind Extremvergleiche, kann man aber so nicht stehen lassen, aber wer dran glaubt, dass eine Aktie über 10 Jahre oder egal welches Unternehmen oder welcher Fonds, welcher Aktienfonds, mehr wie 25% insgesamt zulegt, und da hätte man eine sehr, sehr schlechte 10-Jahres-Performance am Aktienmarkt, der kann durchaus einen Teil seines Geldes, was er die nächsten 10 Jahre voraussichtlich nicht braucht, heute schon mal guten Gewissens trotz hoher Stände am Aktienmarkt irgendwo rein investieren. Aber wir sind ja immer noch ein Volk der Sparbuchbesitzer und Bausparer, sehe ich hier gerade in dem Kommentar. Ich glaube, 50% des Geldvermögens, Endrit, liegt ja immer noch so rum, wie wir es hier gerade sehen. Wahrscheinlich sogar noch schlechter verzinst, weil die wenigsten Kunden haben wahrscheinlich ihr Festgeld bei der Haitong Bank oder bei der UBL.
Ja, tatsächlich. Und das beantwortet auch so ein wenig die Frage, was ich sehr oft gestellt bekomme, weshalb der Schritt aus den USA nach Deutschland zu kommen, weil die Amerikaner haben es verstanden. Ja, vor allem in diesem Bereich Investment, in diesem Bereich, ob das jetzt über ETFs, Fonds und Hauptsache, man muss ja agieren, man muss aktiv dabei sein. Man soll sich beraten lassen, wenn man das nicht selber kann. Das ist ja mit das Wichtigste, das Erkenntnis, dass ich es selber nicht kann. Ja, und das ist der Punkt. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr große Aufgabe vor uns und es gilt für alle Parteien am Finanzmarkt, also nicht um denselben Kuchen zu kämpfen, aber wir müssen tatsächlich darum kämpfen, Menschen zu mobilisieren, für die Aktienmärkte zu sensibilisieren, für die Geldanlage zu sensibilisieren, weil letztendlich, es soll nicht alles nur in Aktien gehen. Also es gibt ja tolle festverzinsliche Produkte, die möglicherweise im unteren Bereich des Investment-Grades-Bereich investieren und dafür aber auch 4-5% einkassieren. Oder man könnte auch ein bisschen mehr im High-Yield-Bereich, anders genannt im Junk-Bond-Bereich auch agieren. Da ist auch mehr möglich, als nur auf Tagesgeld zu setzen. Und das ist auch, du sagtest jetzt gerade, das ist ja ein krasses Beispiel mit dem S&P 500. Für mich ist es natürlich noch heftiger, wenn man sagt, ich lasse das Geld nur auf dem Tagesgeld 10 Jahre lang liegen. Ja. Weil in 10 Jahren ist einiges möglich, wenn man Zeit mitbringt. Und man kann auch ruhig ein bisschen aggressiver investieren. Und
ja. Du hast auch gerade die Inflation angesprochen. Ich relativiere es nochmal. Wenn die Inflation im Schnitt auch bei 2,5 liegt, dann hat der Kunde zwar aus 10.000 12.500 gemacht, aber die Handwerkerrechnung, die heute 10.000 kostet, kostet definitiv mehr als 12.500 in den nächsten Jahren, weil Inflation, dieser statistische Warenkorb, deckt sich ja immer nicht mit meinen Konsumausgaben. Ja. Man muss da nur die Entwicklung des Autopreises beispielsweise anschauen in den letzten Jahren und da kommen wir mit 2,5%, glaube ich, nicht mehr so gut hin. Du hast gerade so festverzinsliche Wertpapiere in anderen Ländern mit anderen Schuldnern letztendlich angesprochen. Man muss gar nicht so weit gehen. Ja. Wenn man jetzt eine 10-jährige amerikanische Anleihe kauft, also man leiht nicht dem deutschen Staat, sondern dem Amerikaner, auch wenn man den Präsident derzeit nicht mag, leiht man denen für 10 Jahre Geld, dann sieht es mit den Zinsen ja ganz anders aus. Dann bekomme ich 4,4. Ja. Hab aber, und das verkennen viele, zum einen das Risiko des Dollars, auf der anderen Seite aber auch die Chance des Dollars, weil ich habe hier im Hintergrund auch den Dollar noch eingeblendet. Das habe ich jetzt leider hier überschrieben. Der Dollar hat ja eine Abwertung gehabt von, schau, ob ich es gerade nochmal herkriege. Jetzt nicht, da bin ich leider hier mit der Einblendung drüber gegangen. Wir haben ja im Dollar seit den Zollankündigungen von Donald Trump eine Abwertung von 13% gehabt im Vergleich zum Euro. Also sprich, wenn jetzt heute jemand eine US-Staatsanleihe kauft, hilf mir, Endrit, dann kriegt der ja nicht nur 4,4% Zins, sondern hat auch noch den Dollar mit 13% Rabatt gekauft.
Das ist absolut richtig. Und genau der zweite Punkt geht oft verloren. Denn oft, es gibt eine starke Korrelation. Also wenn jetzt hier ein positives Sentiment, eine positive Narrative gegenüber der USA jetzt entstehen sollte aus Sicht der nächsten Tagen und Wochen und Monaten, dann hat man einen Rabatt auf beiden Seiten, denn man kriegt 4,4% Zinsen. Und weil der amerikanische 10-jährige Anleihe gekauft wird, gibt es auch eine gewisse Dollarstärke gegenüber einem Euro oder halt anderen Währungen. Also insofern, es bleibt nur die Frage, gewinnt die USA wieder das Vertrauen der Welt? Und falls man sich fragt, warum haben wir jetzt plötzlich eine Dollarschwäche? Ja, man muss immer an den Kapitalmärkten, an den Börsen immer das Angebot und Nachfrage verstehen. Das heißt, es gab auch große Verkäufe und die gab es natürlich im Anleihenbereich. Es gibt einige große Länder, die der amerikanischen Staat Geld ausleihen. Auf Platz 1 ist natürlich Japan und auf Platz 2 ist es China. Das ist auch ein Instrument, um Druck auszuüben, wenn man so will. Wenn jetzt ein China sagt, ja, aber wir könnten morgen anfangen, amerikanischen Staatsanleihen zu verkaufen. Und ihr habt ein Problem. Erstens Dollarschwäche. Das wäre kein so großes Problem für Trump. Der wünscht sich eine gewisse Dollarschwäche, weil der will auch mehr exportieren. Ein Land, der exportiert, braucht de facto eine schwächere Währung. Und es kommt mehr dabei rum. Aber auf der anderen Seite, wenn die Renditen der Anleihen dadurch steigen, denn wenn Anleihen verkauft werden, fallen die Kurse und die Renditen steigen. Es gibt eine inverse quasi Beziehung am Anleihenmarkt. Und das ist ja auch passiert. Im April und Mai gab es große Verkäufe. Und das ist natürlich so, mit Zeitverzug sehen wir bei AMF hier auf Bloomberg, nach 2 Monaten, wer die Verkäufer gewesen sind. Und das haben wir jetzt hier in Erfahrung gebracht, vor 2-3 Tagen. Und es ist tatsächlich Japan gewesen in der Größenordnung, die amerikanischen Staatsanleihen verkauft haben und auch deutsche Bundesanleihen auch verkauft haben. Und das erklärt auch, weshalb die Renditen sowohl bei Bundesanleihen im April, aber auch bei amerikanischen Staatsanleihen auch gestiegen sind. Warum ist das ein Problem? Das erhöht natürlich die Refinanzierung von einem Staat wie die USA oder auch von Deutschland, wenn die Renditen steigen. Und das ist vor allem für die USA ein großes Problem aktuell und weshalb sie auch von den Ratingagenturen jetzt von Fitch zu oder von Moody's, glaube ich, war das die letzte Ratingagentur, die USA herabgestuft hat.
Ja. Wir haben hier einen Chart eingeblendet, der durchaus eine Besonderheit abträgt und auch die Spätfolgen von Covid. Es wurde ja während der Covid-Krise Geld ausgegeben, was niemals durch Wertschöpfung irgendwie entstanden ist oder wo keine Dienstleistung entgegenstand. Also es ist grundsätzlich ja kein Problem, Geld in den Umlauf zu bringen, wenn Wertschöpfung dagegen steht, aber wenn nur Geld gedruckt wird, um Gehälter weiter zu bezahlen, aber niemand mehr in die Arbeit geht, wie bei Covid, dann wird es schwierig. Und Amerika hat eben 2020 sein Defizit fast um 7 Billionen, also 7.000 Milliarden erhöht und die Refinanzierung Amerikas läuft meistens mit einer Restlaufzeit auf 5 Jahre und so wurden jetzt und werden jetzt über das Jahr 2025, wie man hier sieht, 7 Billionen US-Dollar fällig. Und wenn jetzt der amerikanische Staat in der Portokasse 7 Billionen übrig hätte, wird er sagen, ja, wir brauchen das Geld anderer gar nicht, wir zahlen das einfach zurück. Da aber weder der amerikanische Staat noch die europäischen Staaten ja eine volle Haushaltskasse haben, sucht man eben für die fällige Anleihe einen neuen Gläubiger. Also wenn der Endrit mir die letzten 10 Jahre Geld geliehen hat und der will mir jetzt kein Geld mehr leihen, weil der ist Japaner und ich gehe dann auf Suche, wäre ich denn noch bereit, mir Geld zu leihen, dann sagt vielleicht der Chinese, ja, wir leihen dir schon Geld, aber du musst uns dafür einen höheren Preis bezahlen. Also immer wenn ich in der Bittstellerschuld bin, wenn ich einen Kredit will bei meiner Bank und ich bin jetzt vielleicht nicht so ganz solide oder meine berufliche Karriere läuft nicht ganz linear, dann sagt die Bank, du musst jetzt ein bisschen mehr Zins bezahlen.
Genau.
Und eine ähnliche Situation haben wir hier in den USA mit diesem Schuldenberg, wo man ja auch beängstigend sich die Frage gestellt hat, was ist denn jetzt, wenn niemand amerikanische Staatsanleihen mehr haben will, kommt es dann irgendwie zum Liquiditätsproblem am Anleihemarkt oder was wäre denn so der Worst Case, wenn jetzt niemand diese 7 Billionen abkauft?
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Gläubiger, sei es jetzt auch in China und auch Japan, wenn sie amerikanische Staatsanleihen verkaufen, deshalb ist es auch ein Interessenspiel. Man muss ja auf überhaupt verstehen, was lösen Sie damit aus, wenn Sie jetzt hier US-Staatsanleihen verkaufen. Entweder Sie halten diese in US-Dollar nach wie vor, auf dem Konto, wenn man so will, aber oder Sie fangen an, die eigene Währung zu kaufen. Indem Sie anfangen, US-Dollar auch zu verkaufen als Währung an sich, stärken Sie damit die eigene Währung. Und deshalb, ja, möglich wäre es gewesen, als ein, um Druck auszuüben gegenüber USA, dass China jetzt hier US-amerikanische Staatsanleihen verkauft in der Größenordnung. Japan hat es auch getan. Wir reden hier von 16 Milliarden oder 20 Milliarden. Das ist jetzt keine Summe, worüber man sich Gedanken machen sollte. Immerhin, sie halten fast eine Trillion oder über eine Trillion, also eine Billion US-Dollar an Staatsanleihen. Aber ist es auch im Sinne von China als Exportland? Japan ist nach wie vor auch eine Exportnation, die eigene Währung zu stärken. Dann ist die Frage, was ist das größere Übel sozusagen? Und deshalb, der amerikanische Staat bleibt nach wie vor attraktiv und jetzt die 30-jährigen und die 20-jährigen US-Staatsanleihen. Wir hatten neulich eine Auktion in den USA. Es wurden neue Anleihen emittiert, weil alte Anleihen fällig sind und es müssen neue Gelder sozusagen kommen. Und bei dieser Auktion misst man immer gerne, wie die Nachfrage ist relativ zum Angebot. Und davon abhängig schaut man, sind amerikanische Staatsanleihen immer noch beliebt oder haben wir ein Problem hier? Ja. Und da gibt es ein Bid-to-Cover-Ratio, das heißt, wie viel Angebot in Relation zu der Nachfrage gibt es. Und die ist leicht gesunken auf 2,46.
Bei der letzten 2,4 mehr Nachfrage wie Angebot.
Genau, genau. Ja. Das heißt, die Nachfrage ist 2,46 höher als das Angebot. Die wurden auf dem letzten Cent verkauft, die Anleihen, aber trotzdem etwas geringer wie im vergangenen Monat. Mhm. Und das macht einem zu denken, besteht hier eine Gefahr, aber wir sind wirklich noch weit weg
von einem illiquiden Markt.
Sagen, keiner will amerikanische Staatsanleihen mehr halten. Also das sehe ich jetzt nicht.
Amerika hat ja nochmal ein anderes Problem, also nicht nur den Schuldenberg, der so lange kein Problem ist, solange Schulden keine Zinsen kosten, sondern auch die Kosten letztendlich mit den höheren Renditen auch, die jetzt einhergehen. Wir sehen hier aus Statista eine Quelle, der zweithöchste Haushaltsposten ist mittlerweile die Zinszahlung, also beispielsweise noch deutlich höher wie die Ausgaben für Rüstung und Verteidigung. Hier beispielsweise der zweithöchste Posten, nur noch überschritten von den Kosten fürs Gesundheitssystem. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo man sagt, okay, das zahlt genau auf diese historische Entwicklung ein, dass der Staat sich strecken und wenden kann, wie er will. Er wird auch voraussichtlich in den nächsten Jahren deutlich weniger einnehmen, wie er auf der anderen Seite ausgibt. Und das ist ja nicht nur ein Phänomen in Amerika, sondern auch überall in Europa. Wir gehen ja jetzt über auf eine schuldenfinanzierte, auf ein schuldenfinanziertes Entwicklungsprogramm in Europa, sind noch stolz drauf. Eigentlich müsste man ja stolz sein, wenn man die Uhr wieder ein bisschen zurückdreht. Die Amerikaner sagen, koste es, was es wolle, die Schulden zahlt wahrscheinlich eh nie einer zurück. Und so haben wir hier jetzt in Amerika ja immer schon seit 2000 jetzt und auch mit Aufhebung des Goldstandards kann man es, glaube ich, noch weiter zurückverfolgen, eine Entwicklung, die ja für den einen oder anderen besorgniserregend ist. Wir reden mittlerweile fast über 38 Billionen US-Dollar an Schulden, Tendenz steigend. Also Prognosen gehen davon aus, dass wir im Jahr 2030 50 Billionen Schulden haben.
Ja, und viele dieser Schulden werden natürlich auch in die Aktienmärkte hineinfließen. Es wird noch mehr Geld im Umlauf sein. Also das heißt, auf der einen Seite kann das ruhig auch inflationär sein, wenn mehr Geld im Umlauf sein. Die Frage ist halt, wo geht die Inflation hin? Und wenn das jetzt hier auf der Aktienseite ist und ich als Anleger und Aktionär kann davon profitieren, dann ist es gar nicht so eine schlechte Nachricht. Aber du hast es auch eingangs gesagt.
Hast du da nicht manchmal schlaflose Nächte, wenn du solche Zahlen hier siehst?
Damit rechne ich schon seit 20 Jahren. Tatsächlich ist das für mich kein neues Thema. Seitdem ich in den USA gelebt habe und als ich das Land verlassen habe, war das immer ein Thema. Natürlich war damals das Haushalts-, also das Defizit nicht so groß wie heute. Aber ich bin 98 in die USA und es waren noch zwei gute Jahre da bis 9/11 und seit 9/11, seitdem die USA quasi einen Krieg erklärt hat gegen Afghanistan und Irak und so weiter und so fort, ist die USA seitdem tatsächlich in einem defiziten Szenario und trotzdem ist es an den Aktienmärkten mehr oder weniger wunderbar gelaufen. Das heißt, man muss diese Sachen einigermaßen ausblenden. Das ist Neues. An manchen Stellen muss man natürlich darauf achten. Die Frage stellt sich trotzdem, was ist die Alternative?
Ja, die Alternative, und das ist eben eine gute Frage, die sich stellt, leihe ich mein Geld dem amerikanischen Staat und kaufe Staatsanleihen oder werde ich Miteigentümer von Microsoft? Dann sind wir wieder bei der Aktie.
Ja, und ich fühle mich natürlich viel wohler als Miteigentümer von Microsoft, denn ich weiß, die haben die richtigen Incentives. Das sind die besseren Geldallokateure als der amerikanische Staat. Und ich glaube, das kann sofort jeder nachvollziehen, der jetzt hier in diesem Vortrag eingeschaltet ist. Und daher fühle ich mich natürlich als Aktienfondsmanager sicherlich auf der Aktienseite viel sicherer. Aber man muss sich auch fragen, wie entwickeln sich Unternehmen weiter? Ist Microsoft das gleiche Unternehmen wie vor 20 Jahren? Auf gar keinen Fall. Und das ist das Gute daran. Auch in meine Berechnung über künftigen Cashflows muss ich Innovation immer mit einberechnen. Mhm. Und in diesem Bereich wird fleißig investiert. Talente werden immer noch stark hineingezogen in die USA. Jetzt ein bisschen was, die haben etwas abgegeben, jetzt seit Trump Präsident geworden ist. Aber die USA ist und bleibt das Land, wo Innovation hingeht, die Talente auch studieren wollen. Und solange das der Fall ist, fühle ich mich wohl mit amerikanischen Unternehmen. Aber bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt hier kein Plädoyer für amerikanische Unternehmen. Also ich bin maximal mit 50% in US-Aktien investiert. Der Rest ist mehr oder weniger Europa. Das heißt, die Qualität findet man überall auf der Welt, aber primär in den USA und dann auch aufgeteilt auf vielen europäischen Ländern. Also
Bleiben wir mal bei Amerika, ja. Nochmal beim Konsumenten, also beim Verbrauchervertrauen an sich, aber auch an der Konsumlaune letztendlich. Die Amerikaner geben ja immer Geld aus und die geben ja immer mehr Geld aus, wie es reinkommt. Also genauso wie der Staat, so auch die Bürger. Korrigiere mich da gerne, es ist schon ein paar Jahre her, als ich da das letzte Mal drüben war, aber ich höre mal von Freunden, die da öfter mal rüberfliegen, von Abendessen irgendwie $200-300. Wie lang funktioniert denn sowas noch? Oder essen die in der Tat alle nur Fast Food? Ich meine, das kriegt man auch nicht mehr billig. Wie siehst du das aus der Konsumentenbrille? Also die Kreditkarten, Debits sind ja fast auf Anschlag letztendlich. Die Verzinsung ist so teuer wie noch nie. Also ja. Ist da nicht irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, es geht halt einfach nicht mehr höher, schneller, weiter.
Absolut, absolut. Und das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Und sicherlich, wenn wir dann so weit sind, dann werden wir eine gewisse Abkühlung auch spüren. Ja, das spürt man noch nicht. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo da die Federal Reserve Bank, die amerikanische Notenbank, auch agieren muss, die Zinsen entsprechend auch senken muss, um die amerikanische Wirtschaft dann wieder anzukurbeln. Ja. Trump versucht natürlich, dass Jerome Powell das jetzt schon tut und präventive Maßnahmen trifft. Aber eine Notenbank ist da eine konservative Institution und sie arbeiten natürlich mit den Zahlen, die sie haben, natürlich immer aus der Vergangenheitsperspektive. Und aktuell ist die Inflation zwar im Griff, aber immer noch bei 2,3% oder 2,4% auf Jahresbasis. Auf Monatsbasis, wir haben heute Daten bekommen, ist sie leicht gesunken, ja, statt 0,2 auf 0,1%. Also eine gewisse Abkühlung spürt man. Der Arbeitsmarkt ist noch relativ stabil mit 4,2% Arbeitslosigkeit. Und der amerikanische Konsument macht sich aber auch Sorgen um künftige Inflation. Ja, das muss man auf dem Radar behalten.
Und wir können hier ableiten, das ist jetzt zwar die Zinskurve von der EZB, normalerweise war die amerikanische Notenbank immer einen Tick voraus, also die hat immer schneller agiert, sowohl nach oben wie nach unten. Diesmal sind die Europäer etwas schneller dran, aber ich denke, das war auch ein starkes Signal der amerikanischen Notenbank, jetzt nicht auf den Druck von Trump zu reagieren. Das hätte einen sehr großen Vertrauensschaden nochmal angerichtet. Dann wäre auch nach außen so der Gedanke laut geworden, ja, Trump beherrscht auch die Notenbank. Also eine gewisse Autokratie gibt es da immer noch und da zählen immer noch die Zahlen, Daten, Fakten und nicht der nächste Tweet bei X oder so. Und du hast es gerade angesprochen, da hat die Notenbank ja noch genügend Munition in der Tasche, weil wir sind in Amerika ja immer noch da oben,
ja.
Und die bewegen sich nicht von der Stelle und es war ja fürs laufende Jahr, waren ja eigentlich einige Zinssenkungen prognostiziert. Aktuell hat aber der Aktienmarkt trotzdem wieder alte Höchststände erreicht, ohne dass die Notenbank überhaupt was machen musste. Und das ist für mich ein gutes Signal, wo auch für schlechtere Tage, die durchaus kommen könnten, wenn das Verbrauchervertrauen abbricht, wenn es am Arbeitsmarkt vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, dann hat die Notenbank genügend Handlungsspielraum, um da auch die Stabilität der Märkte über die Zinspolitik letztendlich zu steuern.
Aber noch eine Sache würde ich gerne hinzufügen. Ein Szenario oder eine Möglichkeit ist es auch natürlich, dass der Trump mit seiner Politik auch Erfolg haben wird. Das schließen wir hier in Europa komplett aus.
Aus, ja.
Ja, dass er mit einem schwächeren Dollar als Exportland jetzt vor allem durch seine Zollpolitik mehr Einnahmen hat, aber auch mehr Umsatz im Ausland machen darf. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass 50% des Umsatzes vom S&P 500 Unternehmen kommt aus dem Ausland. 50%. Und deshalb schreiben sie auch gute Gewinne im ersten Quartal, sicherlich auch im zweiten Quartal. Und je nachdem, wie sich jetzt der Dollar gegenüber dem Euro oder allgemein der Dixie-Index, das ist der Dollar-Index, sich entwickelt, auch in den nächsten Quartalen. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, um die Staatseinnahmen zu erhöhen. Es steht auch im Raum, die Reicheren etwas mehr zu besteuern. Es gibt viele Möglichkeiten, aber leider Gottes, wir machen uns immer viel zu viele Gedanken hier in Europa über Trump als Person. Ja. Und ich habe schon seit Jahren aufgehört, überhaupt eine Meinung über Politiker zu haben, denn sie ändern ihre Meinung zu oft, dass ich selber eine Meinung habe. Daher fokussiere ich mich auf die makroökonomische Ebene, was tut sich da? Und in den USA sieht die Lage gar nicht so schlimm aus. Trotzdem muss man hier am Ball bleiben. Auch wenn ich als Stockpicker sage, mich interessieren eher meine Unternehmen als die Makrolage. Immerhin, die schwimmen alle in diesem Ozean namens Makro und die sind dann davon auch beeinflusst, ja, ob man das will oder nicht.
Ja, ich habe hier heute, das habe ich gestern gelesen, also der abrupte Anstieg, den wir hier wieder haben und dieser Zacken ist jetzt fast zu vergleichen mit dem Jahr 2020, also mit dem Covid-Crash, genauso schnell wieder nach oben durchgereicht und hier nochmal in Zahlen, der Nasdaq hat die drittgrößte Rallye seit 2002 hingelegt, jetzt seit April, dann Standard & Poor's in 41 Handelstagen um 20% gestiegen, also da würde man für eine 10-jährige Staatsanleihe oder bei einer 10-jährigen Staatsanleihe eben 10 Jahre dafür brauchen. Wir haben auch nachgekauft in unseren Strategien, sind jetzt in allen Strategien nahezu wieder an der Nulllinie, also auch die Verluste des Jahresbeginns jetzt knapp kompensiert. Der Dollar macht uns bei 1-2 Positionen noch zu schaffen, aber ansonsten wieder an der Oberkante letztendlich angekommen. Das dürfte auch die Kunden erfreuen. Und sind jetzt in der Positionierung auch wieder etwas optimistischer, weil eben die Sicht nach vorne etwas klarer wird. Also die Scheiben am Auto waren ziemlich beschlagen.
Ja.
Jetzt lichtet sich der Nebel etwas und dann kann man auch wieder bessere Entscheidungen treffen in die Zukunft. Ansonsten ist es auch kein schlechter Ratgeber, durch so Turbulenzen mal Liquidität zu halten, was wir auch getan haben. Das haben die Kunden ja auch mitbekommen. Und wir haben ja auch immer wieder dazu aufgerufen, insbesondere neue Investoren, mutig zu sein und immer dann, wenn eine Delle ums Eck kommt, egal ob die politisch motiviert ist oder wo auch immer die Korrektur herkommt, wieder mal günstig Anteile irgendwo einzusammeln.
Ja, das haben wir auch gemacht in unserem Portfolio. Ich habe tatsächlich eine lange Watchliste von Unternehmen, die lange Zeit zu teuer gewesen sind. Bei manchen hat man eine kleine Position trotzdem gekauft und eines dieser Positionen ist auch Uber gewesen, wo ich auch persönlich fleißig nachgekauft habe und wir haben jetzt mittlerweile eine Gewichtung von 2,6%. Ein tolles Unternehmen, was ja relativ fair bewertet war, aber noch günstiger war zu Zeiten von Liberation Day, wie man das nennen will. Und auch eine ganze Reihe von anderen Unternehmen. Spotify ist auch ein Unternehmen, was lange auf meinem Radar gewesen ist. Natürlich wünscht man sich 30, 40, 50% Discount, aber das kriegt man auch nicht immer und deshalb steigt man auch bei 20 schon ein und das macht man das Ganze auch gestaffelt für den Fall der Fälle, dass es noch weiter nach unten geht. Mhm. Aber um so ein Gefühl zu kriegen, also ich hatte bis in den Dezember hinein meine Aktienquote etwas reduziert, also wohlgemerkt, ich bin kein vermögensverwaltender Fonds, mhm. ich bin mehr oder weniger immer voll investiert, aber trotzdem versuche ich gewisse Nuancen, gewisse Akzente zu setzen, indem man auch mal 5 oder maximal 10% Cash aufbaut, ja. Und das habe ich ja auch getan, bin von 100 auf 90 sukzessive runtergegangen bis Dezember. Das hat auch gut getan. Dezember war ein negativer Monat, für uns ein Plus. Und der Dollar hat natürlich auch geholfen. Und dann quasi seit dem Liberation Day hat man dann angefangen, die Aktienquote wieder auszubauen, sodass man jetzt aktuell mit 96 wieder 97 Prozent wieder am Markt ist. Es sind immer noch 3% da für den Fall der Fälle, dass man ein bisschen Volatilität hat und bei gewissen Aktien in meine Watchliste dann die Gelegenheit nutzt, um einzusteigen. Aber wir waren auch sehr aktiv und das hat auch sehr, sehr gut getan. Aber du hast es auch gesagt, was uns aktuell wehtut mit 50% US-Exposure. Ich glaube, die Antwort, weißt du, ist so ein bisschen der Dollar aktuell.
Aber genau. Da ist ja auch nicht aller Tage Abend. Also jede Entwicklung wird nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so bleiben. Und wir haben ja wirklich eine starke Korrektur gehabt, 13-14%, was der Dollar abgegeben hat. Ja. Ob das so bleibt, wird sich zeigen, denke ich, die nächsten Wochen, wenn da auch mehr Ruhe reinkommt in dem Zollkonflikt und vielleicht auch wieder etwas mehr Vertrauen in den Dollar per se zurückkehrt. Wir haben hier auch ein Stück weit eine Verschiebung gehabt, so die Devisenreserven, also die offiziellen Reserven, da war ja immer der Dollar und ist immer noch der Dollar, so die größte Reserve weltweit. Platz 2 mittlerweile nicht mehr der Euro, sondern durch Gold abgelöst, weil halt viele jetzt in der Krise Gold nachgekauft haben. Auch ein strategisches Investment. Wir sind mit 10% in den Strategien mit Gold mit drin. Während es wahrscheinlich auch trotz der hohen Kurse etwas aufstocken. Genauso werden wir die Aktienanteile wieder etwas erhöhen. Wir haben einen Teil auch abgesichert im November letzten Jahres. Die Absicherung läuft jetzt spätestens im November dann aus. Und da denke ich, kann man wieder mit etwas mehr Vertrauen dann auch in den Aktienmarkt investieren. Wir sehen es ähnlich wie du. Nicht so eine hohe Amerika-Quote wie in der Vergangenheit. Der MSCI World war ja fast zu 70% mit amerikanischen Aktien belegt. Du hast gerade eben von knapp 50% amerikanischer Aktienquote gesprochen. Das deckt sich ungefähr auch mit unseren Strategien, in denen wir drin sind, wo wir nicht investiert sind, ist nach wie vor Kryptowährungen, weil es eben halt schwierig ist, in Deutschland das als ETF handelbar zu machen. Da spricht die Rechtslage dagegen. Auch die Regulatorik, ich darf zu Bitcoins gar nichts beraten, will ich auch nicht, weil da weiß man auch noch nicht so recht, wie das Ding aufgehen wird und ob das ein Geschäftsmodell der Zukunft wird. Es ist so ein Stück weit zumindest jetzt etabliert. Ich will da auch gar nicht so viel drüber verlieren, aber man soll es im Auge behalten und derjenige, der sowas machen will, so mein Ratschlag, der kann das über eine App irgendwie machen, wo der Anbieter vertrauenswürdig sein muss, aber außerhalb des klassischen Depots, weil diese Anlage verfälscht natürlich alles, was einen strategischen Gedanken hat.
Ja, meine Meinung dazu ist für die Babo-Community, für die Investment-Babos und Babinas, die da fleißig wöchentlich zuhören, mehr als klar immer gewesen. Es ist eine spekulative Anlage und privat spielt man da auch ein bisschen damit rum. Das ist ja alles fein. Aber das ist nicht etwas, was ich auch weiter empfehlen würde, weil ich kann es nicht davon quasi, wo kommt die ganze Entwicklung her? Es ist wirklich nur Angebot und Nachfrage und dabei besteht kein intrinsischer Wert. Und da fängt ja alles an, weshalb ich als ein Investor ein Problem habe, künftigen Cashflows überhaupt zu prognostizieren. Wo kommen die her? Das ist für mich kein spürbares Geschäftsmodell und deshalb, wer das ausprobieren will, sicherlich kann man das machen, aber bitte auch hoffentlich auch langfristig. Aber langfristig muss in dem Fall auch nichts bedeuten. Das ist kein Geschäftsmodell. Mhm. Ja. Mhm. Es ist pure Spekulation und damit habe ich so meine Probleme immer wieder.
Ja, sehe ich auch nach wie vor skeptisch. Und auf der anderen Seite, wie schon erwähnt, wer 1.000, 2.000, 3.000 Euro da reinstecken will, kann es machen.
Aber man kann es genauso in Aktien oder halt in fundierten, etablierten Unternehmen investieren. Deshalb sage ich, auch wenn es Spielgeld ist, man kann es auch trotzdem anständig investieren. Ja. So mein Motto. Aber soll jeder machen. Sollen sie gerne ausprobieren. Und wenn es aufgeht, super. Und wenn es nicht aufgeht, hoffentlich daraus lernen und eine Lektion für die Zukunft.
Ja, ich zeige hier mal noch unsere Strategien. Wir sind auch bald durch mit der Zeit, wo man sieht, die defensivste Strategie nahezu immer an der Nulllinie gehalten. Die spekulativste Strategie war mal im Drawdown mit minus 12% unten. Alle nahezu wieder an der Nulllinie jetzt zurück. Da denke ich, da haben wir auch ganz gute Arbeit gemacht. Wir haben uns auch deinen Fonds mal angeschaut. Der ist ja noch gar nicht so alt, glaube ich. Wie lange seid ihr jetzt am Markt?
Tatsächlich mit dem Family and Brands haben wir die 10 Jahre geknackt.
10 Jahre, okay.
Ja. Problem ist halt, wir sind noch relativ klein. Also wir haben aktuell die 13 Millionen Assets under Management. Man muss aber auch sagen, die gute Nachricht, wir haben positive Zuflüsse, auch jetzt year to date. Es war eine gute Gelegenheit. Es kommen fleißig Sparpläne, aber kleine Fonds sind am Anfang teuer und je größer sie werden, desto günstiger sie werden. Und wir arbeiten aktuell daran, eine zusätzliche Tranche aufzulegen. Und auch die aktuelle Tranche, indem wir halt gewisse Kosten selber übernehmen. Das ist selten der Fall in der Fondsbranche, damit der Kunde so wenig wie möglich bezahlt. Also wir sind da bereit, alles zu tun, um ein bisschen Momentum zu gewinnen. Denn wenn der Fonds bei 50 Millionen ist, ist er ohnehin ein günstiger Aktienfonds. Ja. Aber bis dahin, wie du weißt, Martin, und viele da draußen wissen, es kann ein langer Weg sein, muss kein langer Weg sein. Und genau. Ja. Aber wir fokussieren uns darauf, dass wir die richtigen Aktien kaufen. Und ich habe da hier einen ganz klaren Vorteil als Fondsmanager, vor allem mit 50% USA-Exposure, dass ich diesen Markt auf der Konsumentenseite vor allem auch sehr, sehr gut kenne und verstehe und bin unglaublich gut vernetzt. Und was die europäischen Märkte angehen, bin ich ja auch hier überwiegend bei europäischen Aktien unterwegs, die auch global agierend sind. Also von daher ist man da auch ganz gut unterwegs. Aber meine Stärke ist nicht europäische Small- und Mid-Caps. Das ist es nicht. Ja, das muss man einfach fairerweise auch so sagen.
Ist auch nicht unser Fokus. Also die Kunden, die uns öfter zuhören, die wissen, dass unsere Depots wie eine Art Spinnennetz ausschauen. Und da gibt es verschiedene Bausteine. Zwischen 10 und 15 Wertpapier-Kennnummern haben wir drin, mit unterschiedlicher Gewichtung, und wichtig ist letztendlich, dass Performance und Risiko zueinander passen. Ja. Also es ist keine Kunst, in einem guten Jahr mal 40% zu machen, aber derjenige, der im einen Jahr 40% plus macht, macht im nächsten oftmals wieder 50 minus. Also lieber sicher in die Zukunft gedacht und mit einem Depot, was eine gute Korrelation hat, also wo im Grunde genommen Fonds 1 nicht das macht, was Fonds 2 macht, weil dann bräuchte ich nur Fonds 1, wenn jeder das Gleiche machen würde. Und nach den Prämissen mit ein paar Kennzahlen, die ich jetzt hier nicht einzeln erläutern will, da machen wir mal ein eigenes Webinar dazu und gehen da in die Tiefe rein, baut man sich dann auch die passende Strategie zusammen. Im Idealzustand ist der lilane Strich immer ganz außen. Das würde bedeuten, man hat ein Depot ohne Schwankung und 30% Jahresrendite. Wenn Sie jemanden kennen, der sowas hinbringt, dann gerne dessen Telefonnummer jetzt in den Chat reinschreiben.
Meldet euch gerne. Also wir haben hier Jobs zu vergeben. Also wir freuen uns über
sowohl bei dir wie bei mir. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man eine gute Streuung hat und in so einem Modellportfolio. Und das ist so mein Schlussfazit, bevor ich mich dann auch bedanke bei dir. Gibt es immer verschiedene Spieler. Es gibt Stürmer, es gibt Verteidiger, es gibt ein Mittelfeld. Und hier haben wir jetzt mal eine kurzfristige Betrachtung vom 01.01. bis zum 11.06. diesen Jahres, wo ich das Augenmerk habe auf den obersten Fonds, der aus Rüstungstiteln besteht, und den untersten, der aus den Top 50 Unternehmen besteht, also überwiegend amerikanische Techs. Verlängert man diese Kurve über die letzten 3 Jahre beispielsweise, dann ist der Fonds, der schlechteste war, hier ganz oben, also fast ganz oben, da gibt es nochmal einen, der besser war, nämlich das Thema KI. Und euren Fonds würde ich so in dem mittleren Bereich sehen, weil ihr natürlich nicht nur bestimmte Themen spielt, sondern hier im gesunden Mittelfeld mit einem strategisch guten Ansatz dann auch sicherlich mal eure Möglichkeit bekommt, im Depot da entsprechend Platz zu finden und dann auch dazu beizutragen, dass die Stabilität noch besser wird. Weil mein Anspruch ist es immer, in schlechten Tagen möglichst wenig abzugeben und in guten Tagen möglichst positiv wieder nach oben mitzugehen.
Absolut.
Das kann ich nicht. Also es werden noch einige Krisen auf uns zukommen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, aber ohne Aktien geht das nicht. Ich glaube, das haben wir heute wieder beeindruckend auch besprochen. Wir haben, denke ich, auch den Leuten mit auf den Weg geben können, dass die letzte Krise, also die Trump-Krise, fast schon wieder verschwunden ist, also zumindest am Aktienmarkt. Und es bleibt nach wie vor spannend. Mich würde es freuen, Endrit, wenn wir mal wieder dich am Mikrofon hätten. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wenn ich dir heute 100.000 Euro geben würde und du musst das Geld anlegen, wie würdest du es aufteilen nach Anlageklassen? Wir haben jetzt über Cash, Gold, Aktien, Anleihen gesprochen.
Was würdest du? Tatsächlich, wenn ich das jetzt hier in der Vermögensverwaltung für einen Kunden machen sollte, der ein bisschen Zeit mitbringt, die Frage ist immer, wie viel Zeit bringt man mit? Wie viel Risiko kann man aushalten? Wenn wir von mir ausgehen, Endrit Cela, würden wir tatsächlich 90% Aktien haben. Und es wäre genauso aufgeteilt, 50-50 USA und Europa. Meine Expertise sind es nicht die asiatischen Märkte, auch wenn da sehr, sehr tolle, attraktive Titel vorhanden sind, auch in Japan, auch in China, unglaublich günstig bewertet, mit sehr, sehr hohen Wachstumsraten aus Sicht der nächsten 5 Jahren. Muss man immer sagen, das ist nicht mein Circle of Competence. Also 90% Aktien, 10% Cash für den Fall der Fälle, dass etwas günstig wird, um nachzuschlagen. Also tendenziell, um auf 100% Aktienquote dann zu sein. Genau.
Ja, selbes bestätigt sich auch durch den sogenannten Fear and Greed Index. Den blende ich auch gerade nochmal ein. Den schauen wir uns immer mal nochmal an. Wir waren im April hier bei 3 unten. Aktuell sind wir wieder bei 65.
Ich meine sogar bei 2 im Tagesverlauf.
Okay, ich habe es nur mal bei 3 abfotografiert. So was Schlimmes habe ich in der Tat noch nie gesehen.
Es war eine super Kaufgelegenheit. Ich habe das auch abfotografiert, auf Instagram hochgeladen. Ja. Ich mache immer wieder Umfragen. Ich mache eine ähnliche Umfrage wie dieses Fear and Greed Index auf LinkedIn. Da können alle mal gerne mitmachen. Und es ist unglaublich präzise, dieser Index. Ich will die Ergebnisse nicht veröffentlichen, weil ich will jetzt damit kein Daytrading sponsoren oder unterstützen. Das ist nicht die Idee dahinter. Aber es ist verblüffend korreliert, wie Angst und Gier die Ergebnisse an den Märkten dann letztendlich langfristig bestimmen. Und das war eine super Kaufgelegenheit, wie ich sie selten gesehen habe. Ja.
Es bleibt spannend. Endrit, vielen Dank. Du bist entlassen in einen wunderschönen Abend. Die Zuhörer auch. Der Grill wartet und das Bier haben wir uns heute verdient. Da gibt es auf jeden Fall 5%, also doppelt so viel wie bei der Staatsanleihe.
Das vielen auch Dank an alle. Prost.
Schönen Abend.
Genau. Ciao.